Schön, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. So kommt man aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands zusammen. Anlass die Rompsche Silberhochzeit. Ich darf mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Buff. Der Name Buff ist vielleicht den Goethe-Kennern vertraut. Die Charlotte Buff spielt in den goethischen Stücken Werthers Leiden eine Rolle, in dem sie praktisch den armen Werther in den Tod treibt, weil er seine Liebe wird nicht erhört. Ich bin verheiratet und wir haben drei erwachsene Kinder. Ich bin viele Jahrzehnte Pfarrer im Odenwald in der evangelischen Kirche von Hessen und Nassau. Jetzt bin ich Pfarrer in Reichweite. Und das heißt also, der Pfarrer wird nie einer, der außer Dienst ist. Ist dann immer gefragt, so wie wir als Christen auch nicht außer Dienst sind. Da gibt es im Grunde genommen eigentlich nicht so das Private, sondern wir sind immer in Christus für unser Leben und für diese Welt verantwortlich. Diese Verbindung hier ist durch das Ehepaar Rumpf entstanden, haben Sie ja schon gehört. Doris hat den Main überquert und kam nach Hessen und wir hatten einen Jugendbibelkreis viele Jahre und später ist der Dirk dazugekommen und dann war ja auch die Trauung, der die Predigt halten durfte. Damals sahen wir alle etwas jünger aus. Aber die beiden haben sich ganz gut erhalten. Ich bin ein bisschen weiser geworden. Da oben war sowieso schon nicht mehr so viel damals. Aber die Haare sind mir nicht ausgefallen wegen dem Ärger in dieser Welt. Das hat auch andere Gründe. Ja, es ist schön, dass ich heute mit Ihnen auf das Wort unseres Gottes hören darf. Das walte Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er schenke uns das rechte Hören, das rechte Verstehen und mache uns fähig zum Tun dessen, was er von uns getan sehen will. Amen. Der preußische König besuchte einmal seinen Hofastronomen, oder Astrologe war es ja nicht, Astronom, der also für die Sternwarte verantwortlich war. Und da fragte er ihn, was gibt es denn Neues am Himmel? Da sagt er, Hof, Astronom, Majestät, kennen schon das Alte? Wir wollen heute miteinander auf die Worte eines uralten Liedes hören. Wir haben es vorhin schon mal gehört. 3000 Jahre fast ist es alt. Und da könnte man auf die Idee kommen, das Uralte ist doch auch überholt. Wir sind ja nicht nur damals in Athen, waren die Athener auf Neues scharf. Wir sind ja auch scharf auf Neues. Das Alte ist uns oft verdächtig. Aber das Alte bedeutet nicht, dass es veraltet ist. Wir nennen ja die Heilige Schrift Wort Gottes. Und das bedeutet, das, was uns grundlegend ist, das, was uns in der Heiligen Schrift begegnet, ist eben wohl alt, aber nicht veraltet. Jesus nennt sich selber das Brot des Lebens. Er redet nicht davon, dass er die Praline des Lebens sei. Auch das Wort Gottes ist nicht Praline, sondern Brot. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Wir brauchen es täglich. Wir müssen täglich essen. Also das, was wir als Christen zu uns nehmen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ist nicht Zuckerguss und nicht Verzierung, sondern Grundnahrungsmittel. Und ohne das Hören auf das Wort Gottes, das regelmäßige Hören, werden wir als Christen nicht lebensfähig sein können. Und essen müssen wir auch täglich. Das heißt, es bedeutet, dass wir auch auf das Wort Gottes täglich hören müssen. Und aus diesem Hören auf das Wort Gottes kommt ja auch dann all das, was dann nötig ist, kommt der Lobpreis, der Dank und die Anleitung in unserem Leben, das zu wagen, was wir von Gott her als seinen Willen hören. Wir dürfen Gott loben und ihn preisen und ihm danken. Dein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das ist einem alten Kanon. Und ohne den Lobpreis wäre unser Leben in der Tat öde, fade, nichtssagend. Über ein paar Worte aus dem Lobpreispsalm, den wir schon vorhin gehört haben, möchte ich heute etwas sagen. Der Psalm 103, ich habe ihn im Ohr in der Luther-Übersetzung, und das, was die Psalmen angeht, ist er ein sprachbegabter Theologe gewesen. Es ist immer gut, dass wir viele Worte Gottes im Ohr haben. Können auch verschiedene Übersetzungen sein, aber wenn wir sie im Ohr haben, sind sie unser Kapital, von dem her wir leben können. Das auswendig Gelernte, darauf können wir zurückgreifen. Und so auch der Psalm 103, ich kann nur jedem empfehlen, wenn er ihn noch nicht auswendig kann, ihn zu üben. Das schafft man auch noch im hohen Alter. Er beginnt mit den Worten des Gotteslobes: Lobe den Herrn, meine Seele, aus was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn. Der Adressat des Lobes ist also der Herr. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich meine Probleme mit dem Herrn. Das sind ja Ansprüche. Und ich kannte auch nicht wenige Menschen, für die war er der Herrgott. Und das war immer so ein bisschen scharf gesagt. Wir haben nicht so gerne Herren über uns. Heute haben wir auch oft Jesus als den Herrn vorhin gepriesen. Es ist die Frage, wie ich das Herrsein verstehe. Wir hatten immer Herren über uns. Und in der Demokratie, da haben wir versucht, die Herren abzuschütteln. Aber sie sind immer noch da. Das mit der Herrschaft ist so eine Sache. Als Menschen haben wir den Verdacht, die Herren hindern uns an der Entfaltung unseres Lebens. Es ist ein sogenannter falscher Zungenschlag, würden wir sagen. Also interessant war für mich, in der alten Liturgie meiner Kirche begannen die liturgischen Gebete mit Herr unser Gott. In der neuen Liturgie kommt das nicht mehr vor. Da steht nur noch Gott. Ist das ganz normal, dass ich das so auswechseln kann? Wie reden wir zu unserem Gott, wenn wir nicht sagen Vater? Sagen wir nur Gott? Oder ist uns das noch vertraut? Herr, unser Gott. Wenn Sie eine Lutherbibel haben und Sie schlagen das Alte Testament auf, dem Psalm 103, werden Sie feststellen, dort beginnt der Psalm mit diesem Herrn, unserem Gott, aber da ist Herr groß geschrieben. Wenn Sie dagegen zum Beispiel den 90. Psalm lesen, da ist am Anfang der Name Herr und die Bezeichnung Herr klein geschrieben. Komisch. Aber im zweiten Teil dieses Psalms erscheint dann wieder das Herr groß. Viele Bibelleser, denen ist es nicht wichtig, aber es ist wichtig, denn da begegnet Gott, zum Beispiel im Psalm 90, wenn er kleingeschrieben begegnet, als einer, der herrscht und beherrscht. Und Israel erlebt das im Gericht Gottes. Und dort, wo Herr groß geschrieben ist, da steht ja, wenn man Hebräisch kann, Yahweh. Die Juden haben den Namen Gottes niemals ausgesprochen. Aus Ehrfurcht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Sie kennen vielleicht alle das Märchen vom Rumpelstilzchen, wo die Königstochter nicht weiß, wie der Name ist. Und als sie diesen Namen erfährt und sagt, reißt sich das Rumpelstilzchen entzwei. Der Name bedeutet Macht. Wer den Namen Gottes anruft, der ruft Gottes Macht an. Stand letztens wieder im Kaufhaus in der Schlange und dann vorne fiel der einen das Portemonnaie runter und dann sagt sie, ach Gott, das sage ich zu ihr, wissen Sie, brauchen nicht unbedingt zu beten, wenn Ihr Portemonnaie runterfällt. Da war sie ganz erstaunt. Wie oft reden wir oberflächlich, auch vom Herrn, unserem Gott. Es ist eine Umschreibung, Luther hat die jüdische Praxis, ehrfürchtig den Namen Gottes zu verschweigen, damit er nicht missbraucht wird, übernommen. Deswegen kommt die Rede, Herr unser Gott, wir müssen also beten oder lesen, Yahweh unser Gott. Unser Gott hat einen Namen. Und diesen Namen hat er selber, Mose, ja offenbart. Dort übersetzt, ich bin der ich bin. Das ist seiend, sagen wir philosophisch. Das Hebräische ist eine dynamische Sprache und Martin Buber, der hat treffend übersetzt diesen Namen Gottes mit ich bin da oder ich bin dabei. Da merken wir, das ist ein Zuspruch. Gott ist da. Er sagt zu Mose, als Mose sagt, weißt du, was soll ich denn sagen in Ägypten? Der Ich Bin Da sendet mich und geh in meinem Namen. Und wenn Mose tut, was Gott ihm aufgetragen hat, wird er sein Dasein, seine Gegenwart erfahren. Wir werden Gott nur dann in unserem Leben erfahren, wenn wir auch tun, was er uns aufgetragen hat, wenn wir es auf den Weg machen. Wenn wir ihn beschwören, das bringt nichts. Aber wenn wir uns darauf einlassen und uns zusagen lassen, ich bin da, ich bin mit dir, dann funktioniert das. Interessant ist ja, dass im Johannesevangelium auch Jesus genau das aufnimmt. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin, das ist das alte, ich bin da. Das ist der Name Gottes, das macht deutlich hier, Jesus, der Sohn und der Vater, die gehören zusammen, der eine Gott. Gott hat also einen Namen und wir sollen also immer wissen, wenn wir Herr singen, dann besingen wir den Namen Gottes, seine Gegenwart und dass wir uns darauf verlassen können. Die Sonne scheint übrigens auch, wenn Nacht ist bei uns. Und Gott ist da, auch wenn wir meinen und fühlen, er ist nicht da. Da können wir uns darauf verlassen, er ist der Gegenwärtige. Da heißt es also nun, lobe Jahwe deinen Gott. Lobe Jahwe deinen Gott. Gott will also bei seinem Namen genannt werden und bei seinem Namen auch angerufen werden. Und für uns ist dann dieser Name, den wir Gott anrufen, Jesus. Er ist der Gott, der da ist. In ihm begegnet er uns. Und wenn wir ihn anrufen, dann rufen wir seine Macht an. Und diese Macht, die ist die Grundlage unseres Lebens, die umschließt uns immer und überall. Auch jetzt in dieser Stunde, wo vielleicht in Syrien und Ägypten Menschen um des Namens Gottes willen umgebracht werden. Von Menschen, die einen anderen Gott haben und einem anderen Namen vertrauen. Zweites, es wird uns dann gesagt, dass wir zunächst erstmal nicht vergessen sollen. Vergiss nicht. Wir haben diese Ermahnung in der Tat immer wieder nötig. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Manchmal bin ich dann morgens so beschäftigt, dass ich die Kurve dann nicht kriege, vielleicht jetzt als Rentner weniger, aber als ich noch im tätigen Amt war. Und dann war es manchmal schon Mittag und dann hatte ich noch nicht gedankt und gelobt und gepriesen und vergessen. Wie viele, die durchaus sich Gott verbunden wissen, vergessen, ihn zu loben und zu preisen, vergessen, sich zu erinnern, was er für sie getan hat. Wir sind vergesslich, wir haben die Ermahnung also immer nötig. Vergiss nicht. Und wir haben ja Grund, Gott zu loben und ihn zu preisen. Wenn man so ganz einfach fragt, an was denkt ihr denn, wenn es um das Lob Gottes geht? Wenn wir jetzt die beiden Jubilare da sehen, die denken dann an die 25 Jahre, Höhen und Tiefen und die Erfahrung ist ja eine schon genannt worden. Und wir, ja, wir haben auch Grund zu danken für die Kinder vielleicht, für die Arbeit, für die Lehrer, die wir haben, auch für die Gemeinschaft, in der man zu Hause sein darf. Alles wichtige Dinge, ja, da haben wir Grund, unserem Gott zu danken, ihn zu loben und zu preisen. Aber, und das erstaunt, von alledem redet unser Psalm nicht. Er fordert nicht auf, Gott zu loben und ihm zu danken für diese alltäglichen Dinge, sondern wir hören dann, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und was ist denn nun das Gute? Der Grund, Gott zu loben und zu preisen, das Gute schlechthin ist, und das nennt dann der Psalmist, der dein Leben, der dir alle deine Sünde vergibt. Das ist das grundlegend Gute, was uns widerfährt. Durch Christus Jesus, der dir alle deine Sünde vergibt. Theologisch unterscheiden wir die Sünden von der Sünde. Und manche hat die Rede von der Erbsünde nicht so gerne. Aber sie bringt ja zum Ausdruck, dass wir als Feinde Gottes geboren werden. Wir sind eben nicht geborene Freunde Gottes. Man kann nur ein bisschen auf Freundschaft machen. Manche Menschen versuchen das. Aber das trägt ja letztlich nicht. Von Geburt an sind wir fern von Gott, von ihm getrennt. Das meint ja das Wort Sünde, Sund, Trennung von Gott. Und darin leben wir und diesen Sund können wir auch nicht überspringen. Wir leben unser Leben ihm ab, so gut wir es können. Wäre Gott uns nicht begegnet, hätte Gott die Welt nicht, wenn er sie aufgegeben hätte, er uns laufen lassen. Aber er hat uns nicht aufgegeben und er lässt uns nicht laufen. Er hat eine Brücke geschlagen über diesen Sund, über diesen Abgrund, der von uns her unüberwindbar ist. Und diese Brücke ist Jesus. Ich kann das jetzt nicht weiter entfalten. Aber in Jesus begegnet uns Gott als der Vergebende, der Barmherzige, der diese Brücke schlägt, der uns herausholt aus unserer Verlorenheit, aus dieser Feindschaft, die unser Leben bestimmt und prägt. Er hat uns, unser Gott in Jesus, die Vergebung angeboten und wer sie annimmt, bei dem wird ja das ganze Leben verändert. Christsein bedeutet, wir werden durch die Annahme dessen, was Gott für uns gewirkt hat, Söhne und Töchter Gottes, nicht nur Kinder. Kinder sind auch unmündig. Aber wir sind Söhne und Töchter Gottes, mündige Menschen. Und was Mündigkeit bedeutet, das lernen wir nicht in dieser Welt durch demokratische Prinzipien, sondern das lernen wir allein durch unsere Beziehung zu Gott, was wirkliche Mündigkeit ist. Das ist diese Ursünde, die wird in Christus überwunden. Wir sind dann Söhne und Töchter Gottes. Aber wie ist das mit den Sünden? Ach ja, die meisten Menschen, denen ich begegne, die sind nur ganz kleine Sünderlein. Das ist alles harmlos und gar nicht so wichtig. Wissen Sie, wenn wir eine Rakete zum Mond schicken und sie hat am Anfang nur ein bisschen eine Abweichung, wird sie am Mond vorbeifliegen am Ziel. Sünde meint übrigens Zielverfehlung. Solange wir in der Sünde gefangen sind, verfehlen wir das Ziel unseres Lebens. Und das kann noch so großartig sein. Es hat am Ende kein Ziel, denn am Ende steht ja nur noch der Tod. Aber zurück zu den Sünden. Im Katechismus hat Luther uns gelehrt, zu lernen, der uns unsere Sünden täglich reichlich vergibt. Na, wir sind ja keine Todsünder, wir schlagen ja niemanden tot, wir klauen nicht. Aber wie ist das? Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wie oft reden wir Worte, die nichtsnutzig sind? Wie oft denken wir schlecht über andere? Wie oft sind wir undankbar, um nur einige Dinge zu nennen? Wie oft geben wir unserem Gott nicht die Ehre, die ihm gebührt? Oder lassen es auch vielleicht auf den Lobpreisteil zusammenschrumpfen, sonst kommt das dann nicht mehr vor. Jedenfalls, Sünde bedeutet, es ist all das, was zwischen Gott und uns sich zu drängen versucht. Und da kommen wir gar nicht drum rum, dass das immer wieder geschieht. Wir leben ja nicht im Paradies, sondern wir leben in einer Welt, in der die Sünde herrscht als Macht. Wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, bin ich abends dreckig. Also, wenn ich mich an den Tisch setze, wasche ich zumindest meine Hände oder dusche. Wir haben das auch nötig. Also, zum Beispiel in der Liturgie der großen Kirchen ist ja das Sündenbekenntnis ja am Anfang des Gottesdienstes bewusst. Da muss erst mal die Sache in Ordnung gebracht werden. Nicht? Da muss man erst mal die Hände waschen, ehe man sich an den Tisch setzt. Wo man Gott loben und preisen kann, muss man sagen, also weißt du, guck mal, da war vieles in dieser Woche nicht so in Ordnung. Ich bitte dich, vergib mir es und fülle mein Herz mit deiner Gegenwart und deinem Geist. Also, diese Sünden, das ist wichtig, dass wir sie ernst nehmen in unserem Leben, uns das auch zeigen lassen, nicht? Und wo wir schuldig werden und versagen und die Dinge verfehlen. Warum? Nicht, weil er uns in den Senkel stellen will, unser Gott, sondern er will uns aufhelfen, dass wir Kraft gewinnen, dass wir heil werden. Er ist ja als der heilige Gott auch der heile Gott. Also, ein drittes noch. Und dann heißt es, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ja, da sind so viele Dinge, die unser Leben verderben. Aber das, was dahinter letztlich steht, ist eigentlich die Macht des Todes. Das ist ja auch so eine Sache. Ich erlebe es immer wieder, dass Altgewordene so gar keine Lust haben, eigentlich mal darüber nachzudenken, dass das ja mal hier Schluss ist. Und was ist denn eigentlich dann? Der Tod ist ja in unserem Leben allgegenwärtig. Wir erleben ja Sterben in vielen Formen. Ich bin nicht mehr so fit wie vor 30 Jahren. Nicht, das Lernfähigkeit lässt nach. Überall, wo Leben zerstört wird, ist eigentlich Macht des Todes am Werk. Auch politisch, wirtschaftlich. Und diese Macht des Todes ist ja ein Geheimnis. Das heißt, warum sterben wir? Die Wissenschaftler sagen, wir könnten eigentlich ewig leben. Aber wir sind auf Tod programmiert. Warum? Wir Christen wissen warum. Der Tod ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Der Tod ist der Sünde Lohn, dort übersetzt Sold, Bezahlung. Und zwar nicht nur der zeitliche Tod, sondern der ewige Tod. Und das ist ja das viel Schlimmere. Dem zeitlichen Tod, na ja gut, aber der ewige Tod? Aber Gott ist ein Feind des Todes. Von der ersten bis zur letzten Seite der Heiligen Schrift ist Gott ein Feind des Todes. Auch wenn er den Tod über die Menschheit bringt, als Folge der Sünde. Und dann, am Ende aller Wege, wird der Tod ausgelöscht. Im Reich Gottes wird der Tod nicht mehr herrschen. Und wir erfahren uns im Leben in Jesus Christus den, in dem Gott den Tod für immer und ewig schon erledigt hat. Sicher werden wir noch sterben. Sicher werden wir noch von der Macht des Todes angegangen. Sie verletzt uns noch. Sie macht uns das Leben noch bitter und schwer. Aber wir sind von der Macht des Todes nicht mehr in den Zengel gestellt, würden wir sagen. Sondern wir sind erlöst. Wir sind befreit von der Angst, zum Beispiel von der Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Was treibt denn so viele Menschen, auch junge Menschen in unserer Gesellschaft? Du musst noch das erleben und dieses erleben und jenes erleben und dann endlich wirst du zufrieden sein. Nein, du wirst nie zufrieden sein. Deine Lebensgier wird dich treiben und am Ende wirst du sagen, was habe ich denn erlebt? Eben noch viel zu wenig. Reden wir Christen auch so? Also ich habe nichts versäumt. Ich habe die ganze Zukunft noch vor mir. Das Reich Gottes, das wird großartig sein. Heute darf ich das nehmen, was mir Gott gibt und darf das annehmen und gebrauchen und nicht immer dauernd meinen, ich komme zu kurz. Nein, ich komme nicht zu kurz. Er gibt mir täglich alles, was ich brauche, reichlich über die Maßen. Das ist Freiheit von der Macht des Todes, von den Ängsten. Christen sind als Mündige, als Söhne und Töchter Gottes freie Menschen. Und die Kraft dieser Freiheit ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns geschenkt ist. Die haben wir nicht im Griff, aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass dieser Geist Gottes uns führen und leiten wird. Am Ende heißt es dann in unserem Wort, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, solches sind wir. Begnadet. Das griechische Wort können wir auch ja mit Huld übersetzen. Wir haben einen Gott, der uns wohlgesonnen ist, der uns in der Tat liebt, der seine Liebe nicht zurücknimmt, wenn wir mal Mist bauen, der uns unsere Sünden täglich reichlich vergibt, der sich unserer erbarmt und immer wieder sagt, auf, fang neu an, jeden Tag neu anfangen. Also Christsein ist eine starke Sache. Und euch beiden wünsche ich viel Freude. Nicht nur auf dem gemeinsamen Weg des Lebens mit den Kindern und Beruf und so, sondern auch mit eurem und unserem Gott und uns auch. Dass wir immer wieder lernen, was uns eigentlich an Großartigem geschenkt ist. Wir brauchen uns in der Tat nicht zu fürchten. Selbst wenn Sie, früher dachte ich immer, nicht wenn wir am Reformationstag dieses alte Lutherlied gesungen haben, wenn Sie uns nehmen, nicht die Ehre, die Frau, die Familie, das Kind, das Leben, lasst fahren dahin. In der Tat, diese Freiheit schenkt Gott auch. Diese Freiheit, dass wir nicht am Leben hängen müssen, wir müssen nicht dran klammern, sondern wir dürfen es gebrauchen, wie lange er es uns schenkt und ihn darüber loben und preisen. Die Grundstruktur unseres christlichen Lebens ist Loben, Danken und Preisen. Daraus erwächst Lebenskraft und Mut. Wünsche ich uns allen immer wieder, dass wir jeden Tag neu diese Erfahrung machen. Und euch wünsche ich das auch für einen weiteren Lebensweg, dass ihr diese Erfahrung macht, dass Gott euch stärkt und führt und leitet. Und dass wir alle zusammen im Reiche Gottes uns dann begegnen und dann wird ein Fass aufgemacht. Nicht? Jesus hat gesagt, von diesem Weinstock, da trinke ich nicht mehr erst wieder. Nicht? Also im Reich Gottes wird gegessen und getrunken. Da wird wirklich, da geht die Post ab. Großartig, das sind großartige Aussichten. Darauf dürfen wir uns freuen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.